früher also Technik der künstlichen Intelligenz, das spielt in eine Frage, kann man sehr einzig, wie das Marvin Minsky einmal vor 20 Jahren gesagt hat, daran denken, dass man künstliche Gehirne auf computerisierter Basis baut, die so das, was das bisherige menschliche Gehirn vermochte, überrunden, dass letztendlich auch die Menschenfrage wodurch berührt wird, und dass das, was wir heute gängigerweise als Mensch bezeichnen, zu einer höheren künstlichen Intelligenz später so verhalten wird, wie heute zum Beispiel Meerschweinchenintelligenz zu unseren. Ja? Also solche Fragen tauchen hier auf und was jetzt also zu den sogenannten Anthropotechniken auch noch dazugehört, das erwähne ich nur am Rande, das werde ich in dieser Vorlesung weniger intensiv ansprechen, das ist die Bio- und Gentechnologie, aber auch hier wird nach Orientierung gesagt, wir tauchen Fragen auf und das berührt schon unser Thema, lasst uns auf Menschenexemplare wie Sie genetisch kopieren, ne? Können wir uns klonen lassen. Ne? Das wäre praktisch, da könnte ich meinen Klon hierher schicken und es rein auf ein Bier gehen, ne? Während er die Vorlesung. Ne? Wird das möglich sein? Geht das? Ne? Manche behaupten das schon allen Ernstes, dass das genetische Kopieren die einzige möglich sein wird. Es wird ja jetzt auch schon experimentiert mit sogenannten, in der Computersprache, da sagt man Cut-Pass-Technik, dass man genetisch möglichst ein Stück rausschneidet und irgendwas Künstliches dann rein verpasst. Ne? Also das, in Tierexperimenten findet das ja schon statt. Ne? Und das führt uns in die Frage von Cyborgs und so weiter. Ne? Also das alles Themen, die letztendlich auch mit zwei Fragen zusammenhängen. Nämlich erstens, was ist der Mensch, wie schätzen wir uns selber ein und auch um diese Frage werden wir unser Thema kreisen lassen müssen und damit verbunden die Frage, wie verstehen wir das, was wir schlechthin als humanspezifischer für uns verbuchen möchten gerne, nämlich unseren Geist. Was ist das eigentlich? Kann man den künstlich erzeugen? Geht das? Ja? Und so weiter und so fort. Ja, und was jetzt, also ich komme noch einmal darauf zurück, dass eben bestimmte Einzelwissenschaften heute die neurobiologisch organisierte Gehirnforschung versucht, sozusagen aus der Reihe der Philosophie nicht nur zu besetzen, sondern sich die Philosophie dabei auch gleichzeitig mit einzuverleiben. Was aber dabei nicht gefragt wird, ist, also aus der Sicht der kognitiven Neurobiologen, unter welchen Bedingungen solche Verschaltungen des Gehirns, die letztendlich auch für unseren Geist verantwortlich gemacht werden sollen, zustande kommen. Nehmen wir zum Beispiel die Situation eines neugeborenen kleinen Babys. Wäre bloß das Gehirn für sein Weiterkommen, und das Weiterkommen bestünde hauptsächlich in der Produktion weiterer Gehirnverschaltungen. Ne? Also wäre bloß das Gehirn für das Weiterkommen eines neugeborenen Kleinstkindes verantwortlich, bedürfte es keiner psychischen, emotionalen und sozialen Fürsorge. Das braucht man nicht. Das macht alles das Gehirn. Ne? Und genau ohne diese Implikationen, nämlich die Entwicklung von Emotionalität und auch von Lernprozessen im Feld sozialer Fürsorge, namentlich der Sorge der Bezugspersonen, ohne dem geht nichts, das wissen wir. Das heißt aber schon, wir haben es hier mit Prozessen zu tun, wo wir schon eine Ahnung kriegen können, dass uns Gehirnerklärungen allein dafür nicht ausreichend. Gar nicht zu sprechen von, und das wird sich in der Philosophie auch beschäftigen, namentlich im Bereich der praktischen Philosophie, wenn es um Moralfragen geht. Ne? Weil da könnte es ja so sein, dass bei einer Gerichtsverhandlung der Angeklagte dasteht und der Richter zu ihm sagt: So, Sie haben hier also einen Einbruchsdiebstahl begangen, das ist ja heute sehr aktuell, ne? Und dafür gibt es mal 6 Monate unbedingt. Ne? Und der verantwortet sich aber damit, das haben wir ja nicht gemacht, das sind meine neuronalen Verschaltungen, die haben das gemacht.
Da kann aber nur der Richter antworten, auch mein Urteilsspruch, den habe ich nicht gemacht, den haben meine neuronalen Verschaltungen erzeugt. Also bleibt es trotzdem bei 6 Monaten beliebt und passt. Ja? Also wir ahnen hier sozusagen eine gewisse Problemverschiebung, ja? In diesem Zusammenhang, der wir versuchen sollten, auf die Schliche zu kommen. Mich führt das alles zu der Annahme, dass der Mensch als Träger seines Gehirns nur dann zur Produktion von Gehirnverschaltungen fähig ist, wenn die Biologie seines Gehirns mit sozialen und psychischen Dimensionen vernetzt wird. Das heißt, wenn auch sozial interagiert wird. Doch das können wir in der frühkindlichen Entwicklung sehen. Wann, es ist ja heute eine sehr spannungsreiche und nach wie vor ausdiskutierte Frage, wann denn eigentlich tatsächlich das menschliche Leben beginnt. Ja? Würde meinen, also da gibt es zwei sozusagen, Positionen oder drei, eine dritte ist nicht mehr so vertreten, ich fange mit der dritten an. Die dritte Position wäre, das menschliche Leben beginnt erst postnatal, also mit der Geburt. Ne? Also an dem hängt heute niemand mehr an. Ne? Aber dann bleiben noch zwei Positionen über. Die eine sagen, das menschliche Leben beginnt sofort bei der Fusion von Ei- und Samenzelle. Ne? Weil letztendlich, und da kommt sozusagen das Zwetschgenbaum-Wirbaum-Argument, ne? Aus einem Zwetschgenkern, aus einem Eingang können keine Birnen wachsen. Und daher müssen sozusagen, ist es klar, dass aus der Fusion einer männlichen und weiblichen Zelle letztendlich ein menschliches Lebewesen werden muss. Und das beginnt bei der Fusion zwischen Ei- und Samenzelle. Ne? Das ist das eine Argument. Das andere lässt das menschliche Leben ein bisschen weiter beginnen. Das sagt also, in diesem Mehrzellstadium, ja, in diesem sehr simplen, das in den ersten Tagen und Wochen zu bemerken ist, unterscheidet sich dieses Lebewesen von nichts anderem, von keinem anderen organischen Lebewesen besonders. Und daher kann man hier noch nicht von Humanspezifität sprechen. Die Humanspezifität beginnt erst sich auszubilden ab der 12. Schwangerschaftswoche. Warum? Weil in der 12. Schwangerschaftswoche das menschliche Gehirn ausgereift ist. Und das hat auch zur Folge, dass das frühestkindliche Individuum im pränatalen Stadium imstande ist, mit seiner Umgebung zu interagieren. Das tut es auch. Nicht? Wenn im schwangeren Stadium man die Hand auf den Mutterbauch legt, wird man bemerken können, dass sich der Fötus anschmiegt, er reagiert darauf. Er reagiert auch auf Geräusche, er kann erschrecken, kann aber auch durch sanfte Geräusche beruhigt werden. Das sind bereits, hier kann man bereits also von Interaktionen sprechen. Und diese Interaktionen zwischen frühkindlichen Individuen und sorgenden Bezugspersonen sind letztendlich die Grundlage dafür, dass menschliche Individuen ihren Intellekt bilden können, lernen können, ihre Umgebung begreifen können und das, was wir Geist nennen, ausbilden können. Ja, das wäre die These, der ich eher nahe treten würde. Sie müssen sozusagen, Sie können sich auch in Frage stellen, Sie können auch sagen, nein, das ist alles nicht wahr. Sind Sie auch aufgerufen dazu? Dazu ist auch eine philosophische Veranstaltung da, dass Dinge kritisch reflektiert und in Frage gestellt werden. Aber das ist, wenn Sie so wollen, meine Position aus meiner derzeitigen Sicht. Also, dass das tatsächlich zumindest die Bildung des Geistes zu diesem Zeitpunkt ansetzt. Das heißt aber, um auf das Vorhergehende zurückzukommen, allein mit der Darstellung der Entwicklung des Gehirns und seiner neuronalen Verschaltungen greifen wir hier zu kurz. Da kommen wir nicht aus, um die Bildung des Geistes erklären zu können. Da brauchen wir schon erwachsene Sorge mit Bezugspersonen, da brauchen wir soziale Interaktionen und Kommunikationen, da brauchen wir den Aufbau der Gefühle, die Strukturierung der Gefühle, da gehört das Lachen und das Weinen dazu, das später kommt und so weiter. Also das alles lässt sich allein mit dem Gehirn nicht erklären. Das heißt, es genügt nicht aus der Sicht der Philosophie, ich gerne beanspruchen möchte hier in dieser Veranstaltung, aus gutem Grund, es genügt aus der Sicht der Philosophie nicht, sich bloß auf die Entwicklung der Neuronen zu beschränken, um erklären zu können, was wir Menschen eigentlich sind und wie wir es angehen wollen, das, was wir die Humanspezifität unseres Geistes nennen, erklärbar machen wollen. Um uns Menschen als das, was wir sind, nämlich, und ich sage, biopsychosoziale, mit Geist, Vernunft und Denken ausgestattete Lebewesen, ja, das nicht zu vergessen, wir sind Lebewesen wie alle anderen auch, und scheiden wir uns ein bisschen davon. Ne? Ja, von Primaten, von Schimpansen, soweit es die Gene betrifft, leider nur durch schwache 1,3%. Des genetischen Materials, aber auf die 1,3% kommt es offensichtlich an. Und auch mit der genetischen Erklärungsstrategie im Zeitalter der Darwins kommen wir allein auch nicht weiter. Das ist alles nicht unwichtig. Ja? Ich plädiere bitte nicht dafür, verstehen Sie, wie es Leute, lasst doch das Gehirn aus dem Spiel, das brauchen wir eh nicht. Ne? Nämlich das physiologische Gehirn. Natürlich brauchen wir es, denn wir wissen genauso, dass ohne funktionsfähiges Zentralnervensystem kein Denken möglich ist. Ja? Das ist auch klar. Nur geht es uns um die Frage, wie diese beiden Seiten, Hirn und Geist, zusammenhängen. Und um dieser Frage nachgehen zu können, brauchen wir ein entsprechendes Grundlagenwissen, namentlich ein entsprechendes philosophisches Grundlagenwissen. Soweit sozusagen zu einem der Motive dieser Einführungsvorlesung, die theoretische Philosophie, das Berührtrag der theoretischen Philosophie. Ich werde daher in dieser Vorlesung mit der Frage, weil ich gesagt habe, ohne philosophisches Grundlagenwissen kommen wir nicht aus, ohne Philosophie kommen wir nicht aus, naja, dann bin ich Felix aufgefordert, Ihnen darzulegen, was ich unter Philosophie verstehe. Ich werde daher in dieser Vorlesung mit der Frage nach dem Selbstverständnis oder mit meinem Verständnis von Philosophie, wenn Sie so wollen, beginnen. Also mit der Frage, was ist Philosophie? Wie sehe ich die Philosophie? Ich betone das deswegen so, weil natürlich der Philosophiebegriff nicht von dieser wünschenswerten Klarheit und Einheitlichkeit ist, sondern wir können ja das einmal experimentell durchgehen und zu anderen Kollegen von mir gehen, entweder der Lehrveranstaltung besuchen, werden sie sowieso machen, oder einfach anklopfen in der Sprechstunde. Frau, sagen wir mal, was ist für Sie Philosophie? Ne? Sie werden bei dieser Umfrage bemerken können, dass Sie einerseits schon Zusammenhänge mit dem, was ich Ihnen versuche zu vermitteln, aufnehmen können. Andererseits werden Sie aber feststellen, naja, da gibt es ein bisschen einen anderen Blickwinkel. Ne? Da gibt es eine kleine Drehung. Genau dieselbe Auffassung liegt hier nicht vor. Ne? Und das macht es aber auch spannend. Da gibt es auch die Kontroversen. Ne? Aber es gibt einen, doch nach unserem Institut für Philosophie, das ja eigentlich sehr viel davon hält, dass wir im Sinne der Vielfalt der Lehrmeinungen und Methoden, also das gesamte Gebiet der Philosophie so also abstecken wollen, dass die unterschiedlichsten Theorien und Methoden und Grundsatzfragen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachtet werden können. Ja, also dass die gesamte Palette der philosophischen Ansätze, wie wir seit 2.500 Jahren europäischer Philosophiegeschichte kennen, inklusive der Gegenwartsphilosophie, durchaus zum Zug kommen können. Das ist unser Anspruch. Ja. Und daher ist nicht von vornherein ein einheitlich glatt gestiffener Philosophiebegriff, nicht nur bei uns, sondern überhaupt nirgendwo auf der Welt zu haben. Gar nicht zu reden von der interkulturellen Philosophie. Ja. Also wenn Sie schauen, wie Philosophie etwa im afrikanischen Raum strukturiert ist oder in Lateinamerika, werden Sie auch noch zu ganz anderen Perspektiven von Philosophie gelangen können. Ja, ich werde jedenfalls also in der ersten Sequenz, das wird dann wahrscheinlich erst in der nächsten Stunde sein können, oder vielleicht kann ich es heute schon also mal anfangen, die Frage mit Ihnen besprechen, was ist Philosophie, und werde sich dann im Anschluss daran, in der weiteren Folge, mit 7 philosophischen Autoren bekannt machen, die uns über das, was im Sinne der theoretischen Philosophie Geist, Vernunft und Denken bedeuten kann, Auskunft geben können. Und diese 7 sind da: Platon, Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, Plessner und Piaget. Ja, damit Sie jetzt nicht bloß also mit den nackten Namen beworfen werden, möchte ich also Ihnen diese 7 Namen ein klein wenig erläutern. Ich werde dann im Verlauf der Vorlesung auf die einzelnen genannten etwas ausführlicher zu sprechen kommen. Allerdings sind wir eingebunden in unser Thema der theoretischen Philosophie, Geistvernunft und Denken. Diese Vorlesung ist keine Vorlesung für Geschichte der Philosophie, aber die Geschichte spielt hier doch auch unverzichtbar hinein. Ja, was wäre zu Platon zu sagen? Nun, für Platon kann Denken für vernünftig nur dann gehalten werden, wenn es sich auf Ideen zu beziehen vermag. Und der geistige Ort, der diesen Rückbezug des vernünftigen Denkens auf Ideen ermöglicht, das ist für Platon die Seele. Die ist dem Platon sehr wichtig gewesen, zentral wichtig, sodass er auch uns sagen wollte über seine Inszenierungsfigur Sokrates, die alle seine Texte begleitet. Leute, vergesst es auf den blöden Körper, den braucht es nicht. Ihr habt euch bloß auf eure Seele zu orientieren. Und Sokrates hat das auch demonstriert in seiner Apologie, wo er ja von der Situation stammt, zum Tode verurteilt worden zu sein durch den Schierlingsbecher, also eine edle Todesart. Er ist nicht einfach gehängt oder geköpft worden, ne, sondern er sollte sich selbst durch Austrinken des Giftbechers aus der Welt schaffen. Warum? Weil er durch sein kritisches Hinterfragen erreicht hat, dass er Jugend zur Rebellion angezettelt hat. Also so würde ich das deuten. Ne? Also ihm wurde sozusagen Jugendverderb der Jugend vorgeworfen. Man hat ihm gesagt, so kann das nicht weitergehen, ne? Weil die Jungen müssen ja irgendwann einmal unsere Pensionen zahlen, ne? Und deswegen also kannst du das nicht verderben, weil sonst kommen sie von den Gedanken ab. Ne? Jedenfalls sollte Sokrates sich selber beseitigen. Und er hat gesagt, ja, das mache ich gern. Nehme ich gerne an, hat er gesagt. Und seine Freunde wollten ihn ein mit retten. Er hat gesagt, komm, schnapp dich und wir fahren irgendwo hin, wo dich keiner erwischt. Ne? Er sagt, nein, das mache ich nicht. Also ich setze mich gerne den Tode aus, denn dann bin ich diesen lästigen Körper, der mir ständig den Zugriff zu meiner Seele so sehr einschränkt, los. Also der Körper sozusagen als Erkenntnishindernis ob der Körper als Hindernis zum Zugang zum Erkenntniswort, nämlich zur Seele. Ja, das wäre also die Orientierung von Platon. Das heißt aber nicht, dass wir von Platon im Sinne der theoretischen Philosophie und ihre Gedanken bis heutige nichts lernen können. Und deswegen werden wir uns trotzdem ein bisschen mit ihm auseinandersetzen müssen, wenn es um das Erkenntnisproblem geht und um die Frage des Denkens. Ja, sein späterer Nachfolger Aristoteles hat die Sache schon ein bisschen anders gesehen. Die Seele ist auch für Aristoteles eine Voraussetzung für vernünftiges Denken, nur ist es für Aristoteles so, dass er nicht bestrebt ist, wie Platon, Seele und Körper voneinander zu entkoppeln, zu trennen, sondern Aristoteles hat sich ausgesprochen für den Zusammenhang von Seele und Körper. Und Aristoteles spricht von der Seele als überhaupt Organisationsprinzip des Lebendigen, von der Seele als Lebensprinzip und führt dann noch eine wichtige Unterscheidung ein. Aristoteles ist der Auffassung, würde auch der Auffassung sein, heute, dass wir Menschen Lebewesen, wie alle anderen auch sind, daher auch über eine Körperseele, das hat er auch gesagt, verfügen müssen. Die Körperseele ist nichts anderes als das Organisationsprinzip, das sozusagen unseren Körper zusammenhält, also die Einheit des Körpers und gleichzeitig uns einen Zugang zur Erkenntnis ermöglicht. Allerdings differenziert Aristoteles und sagt, dass auch der besondere Erkenntnisort der Seele ist nicht die Körperseele, sondern die Geistseele. Ja? Er unterscheidet zwischen zwei Seelendimensionen, Körperseele und Geistseele. Und die Geistseele ist jene Seelendimension, mit der wir vernünftig erkennen können. Wobei aber Aristoteles darauf beharrt, dass wir ohne Seelen-Körper-Zusammenhang nicht auskommen können. Ja? Also ich werde Ihnen das, ich skizziere das jetzt nur grob, und werde das ja im Laufe der Vorlesung etwas mehr noch ausführen. Ja, als nächstes gehen wir dann einen Schritt in die Neuzeit zu Descartes. Für Descartes ist der Ort des vernünftigen Denkens das denkende Ich. Wie ist Descartes darauf gekommen? Nun, Descartes hat gesagt, möchte einen Punkt finden, gewissermaßen den archimedischen Punkt, in der ich die ganze Welt aus den Angeln heben kann. Und diese Welt, in die ich hineingestellt bin, überlegte Descartes, ist so unsicher. Ich kann mich in allem, was ich wahrnehme, so leicht täuschen. Die Welt ist voller Täuschungen. Seht, sagt er in seinen Meditationen, da sitze ich gemütlich beim Kaminfeuer in meinem Sessel. Aber stimmt das alles tatsächlich? Träume ich vielleicht oder täusche ich mich? Über alles kann ich mich täuschen, sagt Descartes. Aber es muss doch etwas geben, worin ich mich nicht täuschen kann. Was ist das? Nämlich, dass ich es bin, der sich täuscht. Und dass ich es bin, der sich denkend verhält und dabei draufkommt, dass er sich täuscht. Daher muss ich auf diesen einen Punkt zurück, auf das denkende Ich. Von dort muss ich ansetzen, damit ich dieser von Täuschung gefüllten Welt mit entsprechender Sicherheit begegnen kann. Also ist für Descartes das denkende Ich zum Ort, zum zentralen Ort des vernünftigen Denkens geworden. Und bezüglich des Körpers hat er sich ähnlich verhalten wie Platon. Er sagt, das denkende Ich, das ist wichtig, alles andere lassen wir hineinfallen in den dunklen Bereich einer unbestimmten Ausgedehntheit. Das interessiert uns nicht weiter, da gehört auch der Körper dazu. Descartes hat unterschieden zwischen Res Cogitans, also dem denkenden Ich, da muss man ansetzen, meint er. Und auf der anderen Seite die Res extensa, die unbestimmte Ausgedehntheit, inklusive unserer Körperlichkeit, um die brauchen wir uns nicht zu kümmern. Nun, da möchte ich mich im nächsten Schritt Kant zuwenden. Kant gilt ja als der eigentliche Begründer eines durchgehend vernünftig organisierten Denkens oder Denkanspruches zumindest. Dabei unterscheidet Kant zwischen Verstand und Vernunft. Wozu brauchen wir unseren Verstand? Kant meinte, wir sind in eine Vielfalt von Phänomenen und Erscheinungen hineingeworfen in dieser Welt, in der wir leben. Also da hat er vielleicht ein ähnliches Motiv wie Descartes. Ne? Wir kommen leicht sozusagen durcheinander, wir kennen uns nicht aus. Wir brauchen etwas zur Hand, was uns hilft, uns in der Welt auszukennen. Sich in der Welt auszukennen heißt, eine gewisse Einheit in diese diffuse Vielfalt bringen zu können. Wie schaffen wir das? Wir schaffen das mit ganz bestimmten Verstandeskategorien. Ja, mit den Kategorien, die wir zum Einsatz bringen, können wir uns in unserer Weltorientierung verschaffen. Woher bekommen wir die Kategorien? Wie kommen wir zu denen? Da sagte Kant, die sind uns in unserem Denken a priori, also von vornherein, gegeben. Die sind vorausgesetzt. Ja, darüber wird sich natürlich auch in weiterer Folge streiten lassen müssen, ob dem so ist, ob tatsächlich also dieses a priori oder diese a priori These genügt, um uns das, was Denken ist, zu erklären. Kant hat ja das auch ein bisschen geahnt und hat den Verstand, der die Kategorien hilft, uns hervorzubringen, der a priori noch den Verstand noch der Vernunft unterstellt. Der Verstand, hat er gesagt, sorgt für die Beschaffung der Kategorien und für die Schaffung der Einheit in der Vielfalt, und die Vernunft hilft uns, die dafür notwendigen Prinzipien zu entwickeln, damit uns das gelingt. Die Vernunft, sagt Kant, ist die Lehre von den Prinzipien. Ja, das Thema des Geistes als solches wird dabei bei Kant, ja, von der vernünftigen Organisation des Denkens überlagert, also der Begriff des Geistes wird bei Kant nur am Rande ein wenig ins Spiel gebracht, aber spielt hier sozusagen eine Nebenrolle. Bitte.
Was verbindet dann damit? Welche Kategorien kann man sich da vorstellen?
Ja, nein, ich gebe ein paar Kategorien, zum Beispiel Quantität, Qualität, Relation, also etwas, was zusammenhängt, Kausalität vor allem. Ja? Das ist ja das Entscheidende. Wenn Sie schon die Frage stellen, also was, wie schauen die Kategorien bekannt aus? Zum Beispiel die Kausalitätskategorie. Also ein kleines Baby, wissen wir heute, kommt nicht mit einem Kausalitätsverständnis zur Welt. Ja? Das agiert zunächst mal rein reflektorisch. Ja? Es findet die Mutterbrust automatisch, aber nicht deswegen, weil es sich jetzt kausal denkt. Wenn ich jetzt hier sauge, bekomme ich Milch heraus, darum tue ich es. Ne? Das denkt sich ein Baby nicht. Das geht flutsch, ne? Und es saugt. Passt. Ne? Und das aber bestimmte, und nichts anderes beinhaltet ja der Gedanke Kausalität, bestimmte Ursachen, bestimmte, dass es bestimmte Verursachungen von bestimmten Wirkungen gibt, darauf kommt das Kleinkind erst später. Ja, wenn es zum Krabbeln anfängt und die Sorgen und Besorgen, ruf, pass auf, greif nicht die Schere an, da kannst du dich schneiden oder stechen, pass auf, das ist heiß, greif nicht hin. Das sind schon Interaktionen, sprachliche Interaktionen zwischen Sorgenbezugspersonen und kleinen Kindern, wo schon langsam ein Kausalitätsdenken aufgebaut wird. Aha, wenn ich etwas tue, kann ich damit was bewirken. Ne? Zum Beispiel kann ich in meinem Sesselchen sitzen und ein Schlüsselchen runterfallen lassen, merkt das kleine Baby, und fluchend hebt es Mami wieder auf, ne, zum 100. Mal, ne, und das gefällt. Ne, darum macht man es auch. Ne. Da kann man sozusagen, dass der lernt das Baby, der das Fallen lassen, des Schlüsselchens etwas zu bewirken, nämlich die sorgende Bezugsperson in Bewegung zu halten. Ne. Also das sind sozusagen erste Lernprozesse, die das, was Kant meinte, was es a priori gegeben ist, nämlich ein Verständnis für Kausalität, ansatzweise bereits gelernt wird. Daher, das ist ein bisschen eine Vorwegnahme, ich werde auch in dieser Lehrveranstaltung auf Piaget am Ende zu sprechen kommen, genau, Piaget hat sich damit beschäftigt. Ne? Piaget hat sich gefragt, wie schaut frühkindliche Lernprozesse aus? Ne? Eine Schrift von ihm hat auch den Titel über die Entwicklung des Kausalitätsdenkens beim Kinde. Ne? Die Kategorie Kausalität verknüpft sich, will es uns Piaget nahelegen, mit einer kognitiven Struktur, die erst über Lernprozesse ausgebildet werden muss. Ne? Also wir lernen Kategorien, wir haben sie nicht von vornherein. Das wäre sozusagen der Kern der Aussage unterm Strich. Gut, jedenfalls, ich habe gesagt, Kant war das Thema des Geistes, bei Kant war das Thema des Geistes eher ein mehr oder weniger Randthema, zum Unterschied von Hegel, über den ich auch noch sprechen möchte im Laufe der Vorlesung. Bei Hegel rückte der Begriff und das Thema des Geistes radikal in den Mittelpunkt. Denken bedeutet für Hegel Arbeit des Geistes am Begriff. Man könnte auch die Philosophie bestimmen, einer der neueren des französischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, Gilles Deleuze, hat das tatsächlich einmal so gesagt. Er hat gesagt, die Leitung der Philosophie ist nichts anderes als Arbeit am Begriff. Das merken Sie auch schon jetzt, nicht? Also im Zuge des Beginns dieser Einführungsvorlesung, dass hier sozusagen mit Begriffen gearbeitet werden muss. Und da, das ist ein wesentlicher Teil des philosophischen Tuns, Begriffe zu klären. Nicht? Klarlegen, welche Bedeutungen hinter bestimmten Begriffen stecken und welche logischen Zusammenhänge hier angesprochen sind. Jedenfalls für Hegel rückte der Geistbegriff in den Mittelpunkt. Eine seiner am weitesten rezipierten Arbeiten trägt auch den Titel Phänomenologie des Geistes. Da geht es auch um die Frage der Entwicklung des Geistes. Hegels Konzeption beinhaltete eine allgemeine Entwicklungstheorie des Geistes, könnte man sagen. Ne? Hegel in seiner Phänomenologie zeigt das, ich werde dann im Laufe der Vorlesung noch einmal darauf zu sprechen kommen, in seiner Phänomenologie des Geistes sagt er, naja, in unserem Alltagsleben gewissermaßen kommen wir leicht in Situationen, dass wir das, was uns vor Augen kommt, einfach aufnehmen. Ne? Was hier und jetzt ist, nicht, gilt uns als in Ordnung. Nicht? Und wir brauchen nicht weiter. Stimmt das so, fragte ich. Nicht? Hier vor mir steht ein Baum. Nicht? Hier und jetzt habe ich diesen Baum vor mir. Was ist aber jetzt, wenn ich mich umdrehe? Da ist er ja nicht vor mir. Aber trotzdem verschwindet er nicht. Nicht? Wenn ich ihn wieder umdrehe, sehe ich ihn wieder. Da zeigt sich ein Prozess des Gedächtnisses und auch der prozessualen Veränderung des Blickwinkels. Nicht? Und das hat mit der Bildung des Geistes zu tun, für Hegel. Darum werde ich mich auch mit ihm ein wenig beschäftigen. Ja, dann komme ich gleich noch zu sprechen kommen auf die philosophische Anthropologie des 20. Jahrhunderts. Ich habe ja von vornherein gesagt, im Mittelpunkt der Philosophie steht der Mensch. Ja, wir können unsere Welt und uns selber nicht anders als durch unsere eigene menschliche Brille betrachten, was ankommen und zur Verfügung. Ja, und daher müssen wir uns nach dem Brillenträger selber, nämlich auf uns, erkundigen. Ja, und genau das, damit hat die philosophische Anthropologie im 20. Jahrhundert ernst gemacht, obwohl schon Kant darauf verwiesen hat. Kant hat gesagt, es gibt in der Philosophie drei Grundfragen, was kann ich wissen? Da geht es um die Grenzen des Wissens. Seitdem belästigt er uns mit seiner Kritik der reinen Vernunft, ne? Damit beschäftigt. Das zweite, die Frage, was soll ich tun? Da geht es um Prinzipien der Ethik und Moral. Die Kritik der praktischen Vernunft Kants steht hier dafür. Die dritte Frage, sagte Kant, die wesentlich ist, ist die Frage, was darf ich hoffen? Und da geht es um die Frage, sagt Kant, nach dem Glück. Was er damit meint, ist nicht also das Casino-Glück, sondern eine geglückte Lebensführung, würde ich sagen. Und dieses Glück müssen wir uns verdienen. Wir müssen uns unseres Glückes als würdig erweisen, sagt Kant. Wie können wir das? Indem wir die beiden ersten Fragen tatsächlich uns ernsthaft stellen. Nämlich, was kann ich wissen und was soll ich tun? Und alle drei Fragen zusammengebündelt oder zusammengenommen als drei Grundfragen der Philosophie, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen, alle drei Fragen münden in eine einzige, nämlich was ist der Mensch? Und damit hat die philosophische Anthropologie des 20. Jahrhunderts, ich möchte mich auf einen hervorragenden Vertreter der SEP orientieren, nämlich Helmut Plessner, ernst gemacht. Helmut Plessner hat noch etwas bedacht, was im Verlauf der Philosophie des 19. Jahrhunderts ein wenig untergegangen ist und auch schon früher immer wieder aus dem Blickfeld geraten ist, nämlich, dass wir Menschen Lebewesen sind und dass wir daher unseren Status als Lebewesen bedenken müssen und auf der Grundlage des Lebendigen erst das Humanspezifische rekonstruieren müssen. Ja? Wenn wir vergessen, dass wir Menschen Lebewesen sind, dann hat das zur Folge, dass wir uns entweder, dass wir uns möglicherweise rein auf Prozesse des Denkens konzentrieren, ohne zu überlegen, wie denn Denken als lebendiger Prozess zu funktionieren kommen kann. Ja? Also auch darauf werde ich zu sprechen kommen. Und Geist, Vernunft und Denken, sagt uns Plessner, lässt sich nur dann vernünftig diskutieren, wenn wir uns Menschen als Lebewesen begreifen und genau dort einmal ansetzen. Geist, sagt Plessner, entsteht uns Menschen im Zusammenwirken dreier Weltdimensionen, nämlich der Außenwelt, der Innenwelt, also unserer Innenwelt, da ist auch in etwa der platonische Selbstbegriff angesprochen, der aber bei Plessner dann eine andere Dimension erhält, also der Außenwelt, der Innenwelt und der sozialen Mitwelt. Außenwelt, Innenwelt und soziale Mitwelt müssen sich miteinander verschränken, damit Geist gebildet werden kann. Meint Plessner. Ja, Plessner hat also uns eine Strukturtheorie gegeben, aber keine Entwicklungstheorie des Geistes und des Denkens. Und das hat Jean Piaget versucht. Piaget ist ja vielleicht mehr zunächst einmal bekannt geworden als Entwicklungspsychologe, aber seine Entwicklungstheorie beinhaltet eine im Kern philosophische Theorie mit dem Titel zu fassen genetische Epistemologie, also entwicklungsmäßig dimensionierte Erkenntnistheorie, wenn Sie so wollen. Und das ist, nehme bewusst, also den Hirschin rein, also ich habe am Institut für Philosophie laufe also meiner Tätigkeit einerseits erreichen können, dass irgendwann einmal Marx hineingenommen worden ist in den Bestand der Leselisten, weil ich gesagt habe, also die Rufe, ne, also Marx ist tot, sind so eigenartig wie die Rufe Platon ist tot, Kant ist tot und Hegel ist tot. Ne. Wenn man wirklich sozusagen Ökonomie und Gesellschaft mit hineinnehmen möchte in das Feld philosophischer Überlegungen, kommt man über die Marx'sche Theorie nicht hinweg. Ähnlich ging es auch mit Plessner. Ich habe auch erreichen können, dass im Kontext, also philosophischer, also dass die philosophische Anthropologie sozusagen ernsthafter zu Wort kommen konnte und dass auf unseren Studienplänen eben philosophische Anthropologie auch enthalten ist und in Verbindung damit auch Helmut Plessner und auch einer der neueren Vertreter findet sich sozusagen auf unseren Leselisten, die an Plessner und Piaget anknüpfen, nämlich Günter Dux. Da werde ich in dieser Vorlesung darauf nicht eingehen. Und ich habe auch bewirken können, dass Piaget in der Philosophie hier stärker verankert wird, an diesem Institut für Philosophie der Universität Wien. Ich habe vor Jahren noch einmal eine Diplomprüfung erleben können. Da war ich also Betreuer einer Diplomarbeit, die Themen der genetischen Epistemologie von Piaget in den Mittelpunkt gerückt hat. Ich hatte das angeregt. Ne? Ja, und ich war also als Prüfer bei der Prüfung und der Vorsitzende, nenne keine Namen, ist schon lange her, wurde immer unruhiger, ne? Das ist mehr hin und her gewetzt auf seinem Sessel, hat sich dann mir zugewandt und zu mir gesagt, sagen Sie, Herr Kollege, würden Sie jetzt bitte endlich einmal mit dem philosophischen Thema Ihrer Prüfung beginnen? Ne? Ich habe gesagt, Herr Kollege, ich bin mittendrin und habe einen kurzen, Kurzvortrag über Piaget gehalten, ne? Und dann konnte die Diplomprüfung zu Ende geführt werden. Aber das ist schon relativ lange her. Und Piagets genetische Epistemologie kann uns durchaus die Möglichkeit geben, ein Stückchen mit Kant über Kant hinauszugehen. Man muss dafür sozusagen Kant nicht distanzieren, das ist überhaupt nicht notwendig, sondern seine Grundgedanken beibehalten, aber noch ein Stückchen weiter führen. Und das möchte ich Ihnen auch im Rahmen dieser Vorlesung ein wenig zeigen. Ja, vor diesem im Zusammenhang oder kurz vor diesem Blick auf die Philosophiegeschichte werde ich mich eben dann kurz auf die Positionen und Ansprüche der gegenwärtigen Hirnforschung beziehen. Da stehen Namen dafür wie Gerhard Roth und Wolf Singer, die uns nahelegen wollen, also den Begriff des Menschen und die Relation von Mensch, Welt, Geist, Vernunft und Denken aus der Sicht des Gehirns allein betrachten zu wollen. Wobei es aber auch schon sehr intensive Diskussionen gibt zwischen Philosophie und kognitiver Neurobiologie. Es gab vor einigen Jahren, muss ich jetzt schon sagen, also vor 2 Jahren, eine Grundsatzdebatte in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie zwischen den Hauptvertretern der kognitiven Neurobiologie, also Gerhard Roth und Wolf Singer vor allem, und führenden Philosophen, unter anderem auch Jürgen Habermas. Diese Gesamtdebatte wurde über zwei Schwerpunktnummern der Deutschen Zeitschrift für Philosophie geführt, ist dann in einem Sammelband, in einem relativ dicken herausgegeben worden, unter dem Titel Hirn als Subjekt, allerdings mit einem Fragezeichen. Also organisiert hat diese Debatte Hans-Peter Krüger. Ja, also die Themen sind durchaus also eben auch aktuell. Es gibt diese Debatten und im Sinne der theoretischen Philosophie ist es durchaus angebracht, also einen Blick darauf zu werfen, weil umso besser lässt sich dann der Blick auf Vernunft, Geist und Denken gewinnen, den wir in dieser Vorlesung vorhaben. Ja, die Frage, was ist Philosophie oder was halte ich von ihr, werde ich dann das nächste Mal mit Ihnen besprechen. In 5 Minuten geht sich das heute sowieso nicht mehr aus. Und daher werde ich für heute meine Vorlesungsausführungen schließen. Ja, und Sie einmal fragen, ob bisher von Ihrer Seite Fragen, Bemerkungen, Gegenbemerkungen, was immer auch aufgetaucht sind. Bitte schön. Ja?
Ich wollte
gerne
fragen, ob Sie Rede oder ein Skript dazu
verfolgen. Nein, ein Skript, ich nehme immer wieder vor, ein Skript zu machen, aber ich habe bis jetzt also Also diese, in dieser Form, ich habe also seit Jahren mache ich eine Einführung in die praktische Philosophie. Die Einführung in die theoretische Philosophie habe ich in diesem Semester einmal also begonnen und das ist, darum habe ich noch kein Skript und ich weiß nicht, ob ich eines sozusagen für dieses Semester zustande bringen werde. Dazu kommt es, dass ich bei den Vorlesungen, die ich mache, mich ungern wiederhole. Also ich wiederhole zwar bestimmte Themen, aber ich drehe meinen Blickwinkel immer ein bisschen. Ne? Deswegen ist es auch ein wenig schwierig. Also es wird wahrscheinlich für diese Einführung in theoretische Philosophie kein Skript geben. Ja?
Aber wäre es vielleicht eine Möglichkeit,
dass noch einmal, also.
Wäre das eine Möglichkeit, dass über das Wiki
ja
organisiert?
Ja, wenn das jemand macht, gerne, ja.
Also ich kenne mich damit nicht aus, aber ich würde das.
Ja. Also wenn sozusagen jemand, also, oder es gab schon auch, also die, also in, schon also auch akustische Aufnahmetechniken, nicht? Also das wurde dann auch also verbreitet. Nicht? Aber wenn sich jemand findet, weil das ist natürlich sozusagen eine gewisse Organisationsarbeit, das zu tun, ne? Dann bin ich gerne bereit dafür. Ja.
Worum geht es da? War das ein Wiki? Ich glaube, das nicht.
Ja,
ein ja.
Wiki. Ja, okay. Informationen
ja, also dass sozusagen die Information, die ich Ihnen gebe, in dieser Vorlesung elektronisch verarbeitet und verbreitet wird, kurz umgesagt. Ja, bitte. Ja, ich bitte, wenn Sie den Blick machen in das, oder gemacht haben, in den elektronischen Kommentar, dann habe ich Ihnen von den Philosophen, von den sieben, die ich referieren werde, Texte angegeben, die Sie sich unverbindlich zur Erweiterung anschauen können. Ja. Eines wollte ich noch sagen, das ist auch eine organisatorisch-technische Bemerkung, die Sie interessieren wird, habe es am Anfang vergessen zu sagen, nämlich die Frage, wie Sie zum Zeugnis kommen. Gibt es hier zwei Varianten, entweder schriftliche oder mündliche Prüfung? Ich bevorzuge die mündlichen Prüfungen. Ja. Die mündliche Prüfung wird dann nicht hier im Hörsaal stattfinden, sondern ich werde zwei oder, wenn es nötig sein wird, drei Termine mal anbieten, die so stattfinden werden, dass Sie, also die Prüfer, Ort der Prüfung ist mein Bürozimmer im neuen Institutsgebäude, dritter Stock, Zimmer A0302, ja, und da brauchen Sie sich eben nicht aber alle gleichzeitig anstellen zu dieser Prüfung, sondern ich hänge dann eine Prüfungsliste aus gegen Semesterende, wo Sie sich eintragen können zu bestimmten Zeiten. Und zwar mache ich das so, dass ich im Halbstundentag immer vier Personen sozusagen zur Prüfung nehme. Ja, Sie können sich sozusagen im Halbstundentag jeweils zu viert und nicht gleichzeitig, mit wer sich heute eintragt, eintragen. Ja, ja und das ist sozusagen, da bitte ich zwei oder drei, wenn es nötig sein wird, mal sehen, Prüfungstermine an, wo sich das im Großen und Ganzen ausgeht. Dann gibt es aber immer wieder auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei solchen Einführungsvorlesungen, die später mal die Prüfung machen wollen, das können Sie auch tun. Sie können sozusagen über diese zwei oder maximal drei Prüfungsblöcke am Semesterende hinaus in den Folgesemestern in jeder meiner Sprechstunden, die da sind, jeweils Mittwoch zwischen 10 und 12 kommen und die mündliche Prüfung nachträglich ablegen. Zum Unterschied von prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen, sprich Pro-Seminaren, Übungen und Seminaren, gibt es hier keine Zeitgrenzen. Das heißt, die Frage, bis wann kann man die Prüfung für diese Vorlesung ablegen, beantworte ich gerne gängigerweise mit bis zum wechselseitigen Ableben. Grunde genommen. Ja, soweit, also noch auch zum Blick auf den Lehrveranstaltungsabschluss. Ja. Ja, bitte, sind noch Fragen? Bitte schön. Ja, ja, gleichzeitig zu viel. Ja, 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 ja. Ja, ich stelle eine Frage und wer es halt zunächst beantwortet, beantwortet es und dann versuche ich, dann wird die Stafette weitergegeben.